Freunde, wenn ihr wissen wollt, was ein Soßengott wie Jens Rittmeier nachts in der Küche macht, was da blubbert und simmert und warum wahre Liebe nicht immer nur nach Rosen duftet, dann müsst ihr jetzt dranbleiben und reinhören in unsere neue Folge am Tisch für drei mit meinem Partner Andreas Möcker und dem unvergleichlichen Jens Rittmeier. Lieber Jens, wie schön es geklappt hat.
Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Jens, ich persönlich freue mich natürlich auch sehr, dass du da bist oder dass wir hier sein dürfen bei dir. Und auch wenn dich die meisten unserer Hörer wahrscheinlich kennen dürften, du bist der, den Dieter Müller zum Soßengott erklärt hat, der lange in Portugal in der Villa Gioia bei Dieter Cuscina am Herd stand, der dann im Kai 3 auf Sylt mit Stern gekocht hat und der die Herbert-Grönemeyer-Clique zum Ausrasten gebracht hat, weil du mit Gemüse einfach Sachen machst, die sonst keiner wahrscheinlich hinkriegt. Halbwegs richtig, oder?
Ob Dieter Müller mich zum Soßengott gemacht hat, weiß ich nicht.
Doch, aber das hast du mir mal erzählt.
Er hat auf jeden Fall
zumindest
mir
erwähnt,
den Schliff gegeben, um dahin zu kommen. Also das ist definitiv so. Und mit Gemüse, glaube ich, können auch ganz viele andere tolle Menschen kochen, genauso wie mit Soßen natürlich. Aber ich freue mich über die Blumen. Vielen Dank. Erzähl mal weiter, es hört sich gut an.
Ulf macht weiter.
Freunde, ich finde es ja super, dass ihr beiden euch so gut kennt. Ihr seid ja wirklich auch Freunde im wahren Leben, ja. Trotzdem muss ich nochmal kurz nachhaken, was genau verbirgt sich jetzt hinter dieser Grönemeyer-Anekdote? Könnt ihr mich unbedarften Menschen da mal aufklären?
Ich kann das ja aufklären, ja, in relativ wenigen Sätzen. Und zwar hatten wir damals den Anspruch auf Sylt im Kai 3 im Hotel Budasand in Hörnum, dass wenn Gäste kommen, auch wenn sie Allergien haben, dass wir sie einfach bestmöglichst versorgen und ihnen ein Erlebnis im Restaurant bieten. Und es war also den einen Abend so, dass Gäste ankamen und sagten, Mensch, wir hätten gerne 7 Gänge, aber vegan. Wir hatten damals noch keine vegane Extrakarte. Und dann hat mein Team oder haben mein Team und ich gemeinsam haben wir ein Menü gemacht. Und fast will ich sagen, blöderweise hat es denen so gut gefallen, dass sie am nächsten Tag wiederkamen. Und unser Anspruch war, ein Gast sollte niemals dasselbe, wenn er Hotelgast ist, niemals dasselbe nochmal essen müssen. Und dann wollten diese Gäste nochmal 7 Gänge. Und es war also so, dass wir uns da abgekeult haben, wirklich gekämpft haben. Mein Team hat, ich kann das Wort nicht aussprechen, aber die waren schon ziemlich drauf. Und also wir haben wirklich gekämpft und am Ende stellte sich raus, der Manager von Herbert Grönemeyer. Und die haben das verbreitet und dann kamen immer mehr und immer mehr Gäste und irgendwann hatten wir ein Gemüsemenü, nannte ich das, weil ich wollte das Wort vegan nicht in der Karte haben. Und dieses Gemüsemenü haben wir ja am Ende mehr verkauft wie das Omnivore-Menü. Also 60% Gemüsemenü verkauft, weil die Menschen oder die Gäste auf Sylt dann wussten, da gibt es vielleicht eine andere Küche wie bei allen anderen besternten Kollegen. Und so hat sich das irgendwie gemacht und der Feinschmecker hat uns dann auch irgendwann zum Gemüsemagier des Jahres erkoren. Wir haben uns gefreut über den Titel und es war natürlich eine tolle Geschichte, wie man auch seine Küche noch zusätzlich platzieren konnte da draußen. Ne? Ich meine, du musst dich ja immer abheben. Wir reden über USPs, das wisst ihr selber. Und das war natürlich ein richtig starkes Ding, aber mit unfassbarem Aufwand. Also was mein Team damals geleistet hat, das war schon abnorm.
Jens, du hast jetzt schon von Gemüsemenüs gesprochen. Wir sind ja ein genussverliebter Podcast. Und was sind wirklich deine veganen oder gemüseartigen All-Time-Favorites? Und vielleicht hast du auch den kleinen, aber feinen Gemüseheck dabei für den Hörer. Was wäre das?
Meinst du auf Soßen bezogen oder generell?
Nee, generell.
Okay.
Soßen kommen wir bestimmt nochmal zu sprechen heute.
Naheliegend, ja. Also.
Also es ist bestimmt, ich persönlich, ich liebe Gemüse und ich esse tatsächlich mittlerweile über die Woche verteilt fast nur noch Gemüse und vielleicht irgendwelche Getreide oder ein Reis. Ich liebe
Pak
Choi.
Läuft das Geschäft so schlecht?
Wieso?
Nein, das ist mal so freiwillig. Sorry, ich habe gedacht, ich kriege dich jetzt.
Nein, ich persönlich, weißt du, wir haben über die, ich meine, ich bin jetzt auch 50 Jahre alt. Ich meine, wie viel Fleisch habe ich in meinem Leben schon gegessen? Ich bin für ein gutes Fleisch, natürlich mag ich das, aber dann bitte ab und zu. Ich bin eher so auf dem Weg wieder zurück, fast in die Kindheit. Es gab selten Fleisch, aber wenn, dann war es etwas Besonderes. Und ich glaube, es ist für uns alle reizvoll, wenn alles etwas Besonderes ist. Und hier habe ich ja den riesen Vorteil, dass ich so viele tolle Biohöfe in der Gegend habe. Und du kannst ja in 10, vielleicht 15 Minuten bin ich beim nächsten Biohof.
Wir müssen vielleicht mal ganz kurz sagen, wo wir hier gerade sind. Also nicht jeder weiß, wo du stationiert bist. Erklär es mal kurz.
Also ich bin aktuell in Buxtehude am Tor oder am Eingang zum Alten Land. Und da gibt's eben viele wunderbare Höfe. Jeder weiß vielleicht, es ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Europas. Vor allen Dingen natürlich für Äpfel, aber auch Kirschen, Pflaumen etc. Und das ist natürlich etwas, ich mag es gerne, jeden Tag irgendwie mit einem anderen Gemüse zu kochen oder auch mehreren. Ich werde immer, je älter ich werde, umso mehr beschäftige ich mich natürlich auch mit meiner Ernährung. Ich schaue nach den Pflanzenpunkten, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, 30 Pflanzenpunkte sollst du pro Woche essen, um dich eben darmgesund zu ernähren. Ich finde das Thema zum Beispiel sensationell, Darmgesundheit. Und das mit Genuss zu verbinden, dass alles ein Genuss ist, das ist die Challenge. Und dass es nicht so aussieht wie ja gekünstelt und dieses typisch, wie sehr oft das typisch vegane Essen aussieht. Ich möchte das nicht schlecht machen, aber es sieht ja dann oft nicht nach Genuss aus. So. Und darum ist es, du hattest ja die Frage war mit dem Gemüse von Andreas, was ist da mein kleines Highlight? Also zum einen gerne unterschiedlich, extrem saisonal, super gern direkt von den Höfen. Ich liebe die Beeten, bunte Beeten. Also das ist ja etwas, wo heute noch Gäste staunen, wenn du mal eine gelbe Beete hattest und tust die einfach nur in den Ofen schieben. Und du hast ja gefragt, vielleicht gibt's so etwas, was du ganz besonders. Und jetzt in dieser Zeit, eigentlich sind sie schon fast ausverkauft, gelbe Beeten. Die tust du einfach nur waschen und in den Ofen schieben. Vielleicht auf einem Salzbett mit grobem Meersalz. Und 140 Grad, ja, eine Stunde, vielleicht auch anderthalb, je nach Ofen. Und dann lässt du die kurz abkühlen, schälst sie und isst die mal pur, ohne Salz, ohne alles. Das ist eine Offenbarung.
Und völlig anders als das, was man so im Kopf hat und denkt, wie es schmeckt.
Völlig anders wie eine rote Beete, weil eine rote Beete ist sehr erdig. Oder die Ringelbeete ist sehr oft auch so herb, fast ein bisschen bitter sogar.
Ja, ist ein bisschen so wie so ein getuntes Radieschen, ne?
Die Ringelbeete. Ja, vielleicht. Und die gelbe Beete bringt so eine Süße raus, das catcht jeden, wirklich jeden. Und
ist das dann eher schon in Richtung Kürbis auch so ein bisschen? Von der Art her, von der Süße?
Nee, das ist noch süßer.
Noch süßer.
Ich würde von der Süße fast an eine Karotte denken. Mm. An eine gute Karotte. Mm-hmm. Nicht alle Karotten sind ja heutzutage süß. Das sind einfach manchmal auch so seltsame Karotten dabei, ne? Aber ansonsten rein von der Süße fast in Richtung Karotte. Nicht so süß wie eine Pastinake, aber so auf dem Weg dahin. Und also ich liebe die Beeten, ich liebe Pak Choi. Ich finde, es sollte viel mehr Pak Choi gegessen werden, weil der vor allen Dingen für die Menschen, die es vielleicht die Kohl nicht so gut vertragen, ist Pak Choi der Kohl. Niemand hat damit Verdauungsbeschwerden. Es ist ein Blattkohl, der extrem gut ist für den Darm.
Wir merken schon, wir sind heute ein bisschen darmfixiert, ja, aber wir bleiben dann doch beim Genuss. Wie machst du denn den Pak Choi? Dann in der Pfanne kurz angebraten oder auch im Ofen? Nein, bestimmt nicht, oder?
Nein. In der Pfanne, wie du das gesagt hast, aber ich teile die Blätter und die Stiele. Die Stiele kommen zuerst in die Pfanne, gerne mit ein bisschen Ingwer, meinetwegen auch Knoblauch, wenn man das mag, anschwinken, sofort Salz dran, das ist ein Tipp.
Salz oder Sojasauce?
Salz, sofort Salz an das Gemüse, an die Stängelchen.
Ja.
Und das ist ein Tipp für jedes Gemüse. Gemüse gart schneller, je früher du Salz dran gibst. Die Garung geht viel, viel schneller. So, und dann kommen irgendwann die Blätter dran und schnick. Und dann machst du noch einen geilen Reis dazu. Eine schöne Soße, wenn du hast. Oder wenn nicht, gibst du einfach bloß eine Shoyu, eine salzarme Sojasauce. Shoyu? Ja, helle Sojasauce, salzarme Sojasauce.
Könntest du googeln, Andreas.
Ja, ich meine, wir haben ja tolle Produzenten in Deutschland, ne? Warum nicht? Das dran geben und fertig, ey, das ist Hammer.
Die Blätter fallen einfach zusammen wie Spinat, ne? Die werden recht
weich. Ja, also
weich,
es sind ein bisschen fester wie Spinat.
Okay.
Spinat ist wird irgendwann ja super weich, fast breiig.
Ja.
Und der Pak Choi bleibt relativ stabil.
Okay.
Aber es ist auch für Menschen, die irgendwie Probleme haben, das ist der Kohl. Darum in Asien, guck mal, was die für Kohl essen. China-Kohl, Pak Choi, number one, die beiden. Mhm. Alle anderen weit, weit hinten dran.
Ich finde ja, das klingt alles schon ganz schön lecker. Aber bevor wir jetzt weitermachen und über dein neues Leben reden, über das Private Catering, über die Welt der Soßen vor allen Dingen, lassen wir noch ganz schnell die Werbung laufen, denn auch wir müssen natürlich ein bisschen was hinten raus verdienen. Für einen veganen Start in den Januar entdecke jetzt die pflanzlichen Profilösungen von Milram Food Service. Für Küchen mit Anspruch. Von der vielseitigen Joghurt-Alternative Wejog, der stabilen Schmand-Alternative für vegane Flammkuchen, Soßen, Bowls und Dips, bis hin zur Gouda-Alternative in Raspeln mit zuverlässigem Schmelz und hervorragender Bräunung für Pizza, Aufläufe und Gratins. Ergänzt wird das Ganze durch das cremige und vollmundige Schokodessert. Alle Informationen dazu auf milram-food-service.de.
Jens, ich glaube, inzwischen sind es circa 7 Jahre seit deinem Abschied aus den großen Küchen. Kein Stern mehr, keine Brigade, keine Gäste, kein Chef. Stattdessen bist du Genusshandwerker geworden. Wie kam es dazu?
Die ganze Story, Andreas.
Ja, ich kenne die ganze Story, aber vielleicht nur die halbe.
Okay, ich versuche es kurz und knapp.
Also ich nehme auch die schmutzigen Details. Also man raus damit, Freunde. Ja, also wir wollen hier keinem was vorenthalten.
Also es ist tatsächlich so, dass wie bei vielen Sachen im Gastroleben, es waren eigentlich Gäste, die mich darauf gebracht haben, wenn man ganz ehrlich ist. Weil damals noch im K3, im Budasand auf Sylt, sagten irgendwann mal Gäste zu mir, sag mal, Rittmeier, wieso können wir deine Soßen nicht kaufen? Das habe ich erst gar nicht verstanden, weil wir das bekommst du ja in der Kochlehre nicht mit, also zumindest zu meinen Zeiten gab es so etwas nicht. Und das wurde immer mehr, diese Nachfragen, und irgendwann habe ich das dem damaligen Marketingleiter gesagt, und der hat ein bisschen drauf rumgedacht, und eines Tages kam er und sagte, Jens, wir verkaufen deine Soßen. Ich so, wie, was, wir verkaufen meine Soßen? Koch du bloß genügend Soßen, ich organisiere die Gläser, Etiketten, bliblablub. Und wir haben dann aus dem Hotel heraus, nee, ich muss es noch weiter erzählen, wir haben dann irgendwann eine Soßenkarte kreiert, und dann hat der Gast vor dem Hauptgang ein Teller gehabt, und in diesen Teller war eine runde Soßenkarte eingefasst. Auf der Soßenkarte war ein kleines Mini-Gericht in 2 Euro Stück Größe und dazu ein Shot mit einer Soße. Der Gast hat also das kleine Ding gegessen, den Shot, damit das runtergespült. Dann hat er die Soßenkarte aufgeklappt und dachte sich, wow, ich kann die Soßen hier von dem Menü kaufen. Und so ging das dann. Und wenn man das Hotel Budasand kennt, offene Rezeption. Jetzt könnt ihr euch selber vorstellen, Andreas weiß es ja, wenn die Gäste am Sonntag abgereist sind, dann bekommst du automatisch mit, was der Gast vor dir, was da irgendwie los ist, weil du kannst ja nur nicht jedes Gespräch verbergen. Und wenn es dann hieß, ja, ich hatte gestern noch die Soßen bestellt, und dann war nun der nächste Gast dran beim Checkout. Entschuldigen Sie mal, hat der Gast gerade gesagt, hat ihr Soßen? Ja, wir haben eine Soßenkarte und auch eine Marmeladenkarte und auch dies und auch das. Also wir haben wahnsinnig viel verkauft. Ich glaube, am Ende waren es um die 3.500 Gläser aus dem Hotel heraus. Und das hat mich dann irgendwann dazu gebracht, ich möchte mich gern im Nebenerwerb selbstständig machen, weil ich dachte, ich möchte nicht bis 65 in der Küche stehen. Und Andreas und ich, wir kannten uns ja aus Budasand-Zeiten, und irgendwann war es eben so, dass das alte Land rief, wo ja schon einige Erzeuger waren. Ich durfte hier auch mal kochen, wo Andreas damals Direktor war, im Hotel Navigare. Und hatte also darüber ein klein wenig hier das Buxtehude kennengelernt. Ansonsten sagte mir das ja auch nichts vorher. Und dann war es eben so, dass der Besitzer der Reederei und somit des Hotels eben das in Verbindung mit Andreas mir ermöglichte, mich im Nebenerwerb selbstständig zu machen. Und so ging ich also 2017 ins alte Land und bekam die Chance, schrittweise etwas aufzubauen. Das war ja nicht sofort alles, wie es jetzt ist. Da, es Es hat ja ewig gedauert und es war auch ein massiver Invest. Und jetzt ist es eben so, dass es zumindest der Online-Shop im achten Jahr ist. Und ja, irgendwie ist es so gekommen. Und zu Corona ging ich aus dem Hotel raus, damals noch mit Stern. Und
du hast ja auch relativ schnell dann im Number 4 einen Stern bekommen, ne?
Sofort im ersten Jahr.
Was ist das Number 4?
Das damalige Sterne-Restaurant. Gibt es das heute überhaupt noch? Nein, wahrscheinlich nein. Es gibt nur noch das Gewölbe.
Also Andreo, ja.
Das, Leute, ihr seid so ganz schöne Insider hier, ne?
Also darf man das sagen, dass er da Direktor war?
Ist jetzt wo? Auch in Buxtehude.
Das Navigare NSB Hotel. NSB steht für diese Niederelbe Schifffahrtsbeteiligungsgesellschaft, also die Reederei. Der gehört das Hotel.
Okay.
Und das ist hier schräg gegenüber. Wir, liebe Hörer, wir sitzen hier gerade in der Reederei. Und das ist hier gegenüber. Und ich war damals mal ein paar Jahre dort Hoteldirektor.
Ach, du hast aber was Richtiges geschafft.
Und ich habe Jens irgendwann mal versucht zu überreden, ins alte Land zu kommen oder nach Buxtehude zu kommen. Ist okay. Natürlich nicht schwer, oder doch, das war schwer.
Also du warst Hoteldirektor im Navigare, ja, und genau. Nebenbei sowas wie Wirtschaftsförderer fürs alte Land.
Sozusagen, genau. Ja, und das alte Land brauchte auch unbedingt mal einen Sternekoch. Weil ein Sternrestaurant gab es hier weit und breit nicht.
Cool. Also Andreas hat wirklich lange an mir gebaggert?
Gegraben.
Gegraben.
Ja, das kann ich mir bei ihm vorstellen.
Und, Nein, war es ja nicht. Wenn du überlegst.
Er ist ein hartnäckiger Typ, ne? Ich meine, der macht jetzt Vertrieb. Vertrieb, weißt du ja, beginnt ja dann, wenn der Kunde Nein sagt. Ja?
Genau.
Ansonsten ist er nur zuteilen.
Und ich meine, ich kann ja nochmal spiegeln, was damals in der Branche. Wie kannst du von Sylt nach Buxtehude gehen? Weil auch niemand wusste, dass es als Koch ja hier eine sensationelle Gegend ist, weil es damals ja noch viel mehr Höfe wie jetzt gab. Mhm. Und das war rein aus Kochsicht, war das so schön, weil du eben so schnell, ich erzählte das gerade schon, weil du so schnell an den Höfen warst. Und weil du, natürlich hat das alles gedauert und es gab auch wahnsinnige Probleme, aber ich meine, wo gibt es nicht Challenges, die du irgendwie meistern musst? Und aber am Ende, wir haben es gemeistert und haben glücklicherweise einen Stern bekommen und haben ja noch ein anderes Restaurant in demselben Hotel bekocht und eine Bar. Und ein Frühstück und alles, was halt so zu so einem kleinen Hotel dazugehört, ne?
Klassisch halt. Einfach ein kleines Gourmet-Restaurant, dann eines für die Halbpension
wahrscheinlich. Tische, darum hieß es Number 4.
Ach, das wäre der Grund für Number 4. Ich dachte, du wärst der vierte Koch gewesen, mit dem man es versucht hat.
Wir waren tatsächlich nur vier Köche, zumindest in Teilen. Und die Anschrift der Straße, also die Anschrift Warburger Straße Nummer 4. Und ich glaube, so ist das Number Englisch wegen der Reederei und das 4 wegen nur vier Tische
und Haus
Nummer 4 und an nur vier Tagen geöffnet.
Ah.
Clever.
Clevere Geschichte.
Das hat Andreas geschickt eingefädelt.
Alles mit 4 gemacht. Ja.
Und dann war aber nicht 4 gewinnt, sondern Corona kam und deswegen brauchte man einen Plan B.
Genau, Corona kam und dann hat sich auch das, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier alles erzählen dürfen, haben sich ja die Besitzverhältnisse geändert. Das wurde also verkauft, ging an eine Gesellschaft, wo aber der...
Ja, vergiss es, jetzt wird es kompliziert.
Ich finde,
Küche, alles gut, Corona, was Neues. Und dann eben hast du gesagt, Menschenkinder, was kann ich denn besonders gut? Und dann hast du gesagt, Soßen.
Nein. Stopp. Dann kam Corona und aus Corona heraus, ich bin dann aus dem Hotel raus und aufgrund des Wechsels in der Eigentümerschaft sagte dann einer der Geschäftsführer von der Reederei, Mensch, hast du nicht Lust, in unser Vorstandscasino zu kommen? Und obwohl ich für das Haus 3 oder 4 Jahre gearbeitet hatte, wusste ich gar nicht, dass die Reederei ein Vorstandscasino hat, weil ich nie auf dem Gelände war. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, okay, cool, dann machst du dich doch mal selbstständig und machst mal ein Restaurant selber auf dem Gelände der Reederei. Und habe das von Anfang an aber nur an 2 Tagen in der Woche gemacht nach Corona, freitags, samstags, weil ich einfach sicher gehen musste, so gut es geht, dass es wirtschaftlich funktioniert. Mhm. Und der Online-Shop lief ja weiter. Ja, und man muss auch dazu sagen, in der ganzen Zeit zu Corona, als mich Kollegen kontaktierten, und nachfragt, Mensch, hast du nicht Bock, sollen wir uns mal treffen oder irgendwas? Ich habe die ganze Zeit geackert. zu Corona war die Hochzeit des Shops. Wir haben da, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten gearbeitet und eben die Menschen verköstigt. Und das war der Vorteil, dass der Shop also schon einigermaßen etabliert war. Ja, klar. Und für die Endkunden war das natürlich das Ding. Und wir haben auch damals noch einen Händler geliefert.
Ja, klar, weil alles, was die Leute sonst im Restaurant hätten gerne ausgegeben, konnten sie nicht mehr ausgeben. Also musste zu Hause gekocht werden.
Genau.
Man hat Kochbücher verkauft wie noch nie in dieser Republik. Man hat alle möglichen
Genussfahren,
Online-Shops gingen durch die Decke. Ich erinnere mich gut daran. Ja, ja.
Was meinst du, wie viele Kollegen mich kontaktiert haben und nachgefragt haben? Sag mal, Jens, wie machen wir das? Wie müssen wir das machen? Wie ist das mit der Etikettierung und so weiter und so fort? Und ich selber hatte so viel zu tun, weil das Auftragsvolumen da war. Und ich hatte gar nicht immer auch die Möglichkeit, nun wirklich en detail nun alles da preiszugeben.
Ja, muss man ja auch nicht im Zweifel.
Ja.
War so gesehen, ne? Okay.
Aber lass uns doch jetzt mal ins Hier und Jetzt kommen. Was genau machst du jetzt eigentlich inzwischen alles? Ich meine, mich zu erinnern, du bist bei Gourmet-Festivals unterwegs, wirst immer wieder für Küchenpartys gebucht, richtest vielleicht auch mal ein Private Dinner aus, weil dich jemand kennt, der dich gerne mal zu Hause in der Küche stehen haben möchte. Führst deine Soßenmanufaktur, worüber wir gerade schon angefangen haben zu sprechen, und jetzt hast du auch noch ein Kochbuch geschrieben. Und dafür tatsächlich sofort, direkt nach Erscheinen, Gold beim Deutschen Kochbuchpreis bekommen. Glückwunsch, lieber Jens.
Vielen Dank. Ich kann es selber auch nicht glauben. Ich weiß nicht, ob das mein Jahr ist. Dann bin ich auch noch rund geworden dieses Jahr. Keine Ahnung.
Vielleicht sieht noch ganz gut aus.
Ich finde auch, also nicht rund, okay. Ja. Ich hatte 2x25 dieses Jahr. Egal. Nein, also was mache ich? Ja, genau das mache ich und das erfüllt mich auch. Ich bin tatsächlich auch irgendwo froh in Gänsefüßchen, dass ich in Ende 23 mein Restaurant dann zugemacht habe. Weil das einfach ein Restaurant, muss man wissen, ist fast 24-7 Belastung aus meiner Sicht. Weil du irgendwie immer erreichbar sein musst. Und so bin ich froh, dass es eben jetzt den Online-Shop gibt. Ich mag es, privat bei Menschen zu kochen oder auch bei Kollegen oder bei irgendwelchen Firmen. Ich hatte letztens einen Firmenkochkurs, mir macht das Spaß und es ist, glaube ich, meine große Stärke, flexibel mich sofort neuen Situationen anzupassen. Und ich war nie der allerfeinste Koch. Da gab es viel bessere in meinem Team. Also einer zum Beispiel, Kirin Brundobler im Das James in Flensburg, der hatte immer ein viel besseres Händchen wie ich. Und ich war aber immer jemand, ich konnte mich auf Sachen relativ schnell einstellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Kirin nicht kann, um Gottes Willen, das wollte ich nicht sagen, sondern für mich ist es etwas, ich komme auch mit viel weniger klar. Und ich komme, je älter ich werde, auch auf dem Teller mit viel weniger klar. Und ich kann und möchte auch nicht mehr diese vielen Handgriffe. Ich möchte reduce to the max, Geschmack ist alles. So, und es ist sowohl im Kochen, wo ich das merke, dass es mir persönlich taugt und ich merke es am Feedback der Gäste, dass dieses auf eine natürliche Reduktion, dieses Besinnen auf einen ursprünglichen Geschmack, dass das extrem gut ankommt.
Wenn ich dir so zuhöre, du klingst wirklich glücklich. Du bist angekommen irgendwo in dieser neuen Welt.
Total. Ich könnte auch noch, ich meine, ich mache ja auch noch einige andere Sachen und wie kulinarische Reisen mit Gästen und so weiter. Und ich habe eine wahnsinnige Freude daran, auch immer wieder von dem einen zum anderen zu springen. Das ist ich glaube tatsächlich, dass es meine Stärke ist, flexibel zu sein und mit dem wenigen, was du manchmal in einer Privatküche hast, klarzukommen und trotzdem ein Menü auf den Teller zu bringen, was die Gäste begeistert. Und ich glaube, ich bin relativ kommunikativ, weiß, wie ich auf Gäste wirke mittlerweile. Das wusste ich ja vorher nicht. Und ich fühle mich glücklich, so wie es ist. Es könnte irgendwie mit meiner Arbeitsbelastung irgendwie noch besser werden, weil ich eben auch jemand bin, der wirklich viel arbeitet und auch gern arbeitet und manchmal vielleicht es übertreibt mit dem gern arbeiten.
Ja, das, ich glaube, das kann man in jedem Job machen. Ja, ob du jetzt im Restaurant bist oder ob du Soßen kochst, du kannst es immer übertreiben. Das ist wahrscheinlich, hat was mit innerer Haltung und Anspruch zu tun. Aber ich habe dies mit der Glücklichkeit gefragt, weil ich eine ganze Reihe von Freunden habe, die momentan mit ähnlichen Ideen schwanger gehen. Die sagen, okay, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht, irgendwie Ende 40, Anfang 50, keine Ahnung und so. Und die dann sagen, 5 Tage die Woche, 6 Tage die Woche, in der Gastro, jeden Abend, die ganze Geschichte und so. Aber lass uns mal teilen mit deiner Erfahrung. Wie easy peasy ist denn dein neues Leben wirklich? Weil du musst ja trotzdem produzieren. Oder bist du inzwischen so weit, dass deine Soßen irgendwie, ich weiß nicht, aus einer Maschine kommen und du hast nur das Rezept irgendwo hingegeben und die machen das alles für dich?
Das kann leider keine andere Manufaktur leisten, was ich tue. Das hört sich jetzt sehr arrogant an, aber es ist tatsächlich so, ich habe so viele kontaktiert und habe gefragt, ob sie das umsetzen können, und das können die meisten nicht. Was ist der Unterschied bei mir? Ich nehme mir die Zeit, bei einem Soßenansatz, zum Beispiel mit Knochen, das kocht nie. Es ist immer am Siedepunkt. So, und das können Hersteller nicht. Die müssen die ganze Zeit kochen, die sind auf Effizienz verdammt, damit sie ein gewisses Preisniveau erreichen. Und es ist nicht so einfach, das zu beschreiben. Und du hattest ja gefragt, ist das so easy peasy? Nein, das ist nicht so easy peasy. Das ist erstens körperlich sehr anstrengend, die Herstellung.
Aber du guckst Soßen beim Simmern zu. Das ist doch körperlich also, jetzt.
Ich habe keine Zeit zum Zugucken, aber ich habe Zeit zum Pflegen der Soßen.
Okay.
Also es ist ja so, dass du, bleiben wir mal bei den fleischigen Sachen mit den Knochen, du tust die Knochen rösten, da gibt es einen Ansatz im Kipper, dann kommen die Gemüse dazu etc. Es wird umgefüllt in einen Topf. Dann geht das in den Topf und nun heb mal diesen Topf, der circa 100 Kilo hat, heb den mal vom Herd und passier das. Muss ich ja nachher machen. Dann weißt du, was du getan hast. Oder tu mal den Soßentopf noch ohne aufzufüllendem Wasser und Geflügelfond auf den Herd hochheben. Wenn du da nicht aus deinem Rücken heraus das Gewicht stemmen kannst. Das
ist ein schönes Kreuzheben, ja. Also die genau. Übung können wir nachher gerne mal machen. Wir haben ja das Social Media Team dabei. Andreas und ich, das würde ich sagen, machen wir mal.
Dann gibt es nachher Fotos und Videos.
Ich finde das gut, ja. Wir setzen Andreas in den Topf, heben ihn hoch. Das müsste mit den 100 ungefähr nicht ganz, aber im Größenordnung kommt das hin.
So, und mir persönlich, also dieses, erstens, ich koche tatsächlich gerne nicht nur die Soßen, sondern generell alles, was ich mache, das mache ich extrem gerne. Und mich freut es, wenn das andere glücklich macht.
Ja, aber fehlt dir da nicht auch dieser Beifall, dieser Applaus, diese Gästegesichter, in die du reinschauen kannst, wenn du ein Menü serviert hast, wenn du deine Honneurs machst, wenn du rausgehst? Weil das ist doch, dieses Feedback gibt's doch so nicht, dass du doch, die Menschen
nur
die
ich, siehst. Das habe ich bei meinen Private Dining Events.
Okay.
Das habe ich jedes Mal, wenn Gäste oder Kunden mir per E-Mail, per Telefon, per Chatbot auf der Webseite zurückmelden. Und es ist ein anderer Stress. Ja, das ist auch Stress, vor allen Dingen an Tagen, wo die ganze Ware kommt. Dann ist das, ich meine, montags ist mein Hardcore-Tag, also da bin ich wirklich stundenlang im Einsatz und muss gucken, dass eben die ganze Ware versorgt wird. Und dann gibt es Tage, die sind entspannter. Und es ist vor allen Dingen aber so, mein neues Leben ohne Restaurant, ich kann mir auch freinehmen, wann ich möchte. Ich kann ja im Shop, dann ist halt meine Soße aus. Entschuldigung, ich muss nicht immer jede Soße da haben. Das muss nicht immer alles verfügbar sein. Ich meine, jetzt sind wir in der Weihnachtszeit und da ist es natürlich eine andere Challenge, ja. Da muss ich gucken, dass genügend da ist. Und aber ansonsten, ich meine, das ist eigentlich ein entspanntes Leben, aber an besonderen Produktionstagen natürlich auch kräftezehrend. Also es ist nicht alles easy peasy und am Ende des Tages, das muss man dazu sagen, ich werde davon nicht mega reich, ne? Also ich fahre immer noch meinen 13 Jahre alten gebrauchten Skoda. Und da steht noch kein Stern vor der Haustür oder weiß der Geier was. Die Kosten sind vielleicht sogar höher als bei anderen Projekten.
Eine Frage noch von mir, dann gebe ich das Wort auch wieder an dich rüber, Andreas. Stimmt es ja nicht, dass du dich nachts in Küchen schleichst, um zu produzieren, während alle anderen schlafen? Und dass du dann früh morgens, das hat er mir ja verraten, ja, wie so ein Heinzelmännchen alles wieder sauber machst, bevor die Frühstückscrew kommt? Ist das, kann man sich das echt so vorstellen, dass du wirklich dann so die Nachtstunden nutzt für deine
Soßen? Das darf man also ruhig hier sagen. Du bist quasi
vom Soßenmagier zum Nachtwächter geworden.
Also das darf man... Entschuldigung, das darf man ruhig so sagen. Ich bin ja hier Untermieter bei der Reederei. Und das ist in einer Kantinenküche, also einer relativ großen Küche, wo ich kochen darf. Und diese Küche ist selbstverständlich von Montag bis Freitag durch das Kantinenteam belegt. So, und also kann ich erst um 15 Uhr, 15.30 Uhr meistens rein in die Küche, bis dann alles aufgebaut ist. Bis meine ganzen Sachen da sind, ist es ja mindestens 16 Uhr. Sind wir mal ehrlich. Und dann lege ich los. So, und dann weißt du vielleicht oder kannst dir vorstellen, dann ist halt nicht 18 Uhr Feierabend.
Ja, 8 Stunden wäre 24 Uhr, aber so wie deine Augenringe aussehen, war es Montag etwas später, oder? Kann das sein?
So ist er, der Ulf.
Ja, so total charmant. Mensch, so habe ich dich gar nicht eingeschätzt. Nee, Montag habe ich...
Das ist komisch, dass du sagst, weil dem Andreas fällt das nie auf, dass ich so charmant bin. Aber danke, dass du es sagst, ja.
Ich schluck das immer weg.
Nein, also es ist schon so, dass dann die Nächte werden an großen Produktionstagen, ich meine, dann bin ich bis morgens um 2, um 3 da. Und dann mache ich ja noch die Küche sauber, inklusive Bodenputzen etc. pp. Das muss ja alles wieder so sein, wie es im Ursprungszustand war. Und das ist für mich völlig selbstverständlich und das gehört ja dazu. Ich meine, du bist Mieter einer Sache, also bitte hast du zu gucken, dass alles wieder so steht, wie es vorher war. Ne? Und klar habe ich eigene Töpfe etc., das ist schon so, aber von dem her, ich bin schon das Nachtmännchen, ich habe aber schon immer, muss ich sagen, kommt vielleicht auch, wenn man überlegt, die Ausbildung habe ich in den 90ern gemacht, also das ist ja schon ein paar Tage her, da hat man auch nicht, da war auch nicht um 10 Feierabend. Also in meiner Lehre hatten wir auch schon Tage, die gingen lang. Und auch danach, ich habe ja auch die Wanderjahre durch die Sterne Gastro in Deutschland gemacht, bis zu Dieter Müller in Bergisch Gladbach damals. Da haben wir es geschafft, relativ pünktlich zu sein, das war überraschend. Aber es gab andere Küchen, wie zum Beispiel Viktorien in Düsseldorf bei Günter Schächer damals. Da warst du von morgens um 8 bis nachts irgendwann und hast aber durchgeackert, weil der Mittags- und Abendservice war. Wenn ich heute die Speisekarte, ich hatte es letztens mit Sascha Stemberg, wenn wir die Speisekarte heute jemandem zeigen würden, das ist ein Kündigungsgrund. Das ist, hey, 10, 12 Vorspeisen, keine Ahnung, 5, 6 Suppen, 8 Zwischengerichte, 10, 12 Fischgerichte, 10, 12 Fleischgerichte, plus Menü, plus Bankett.
Wie heute beim Asiamann.
Genau, wir hatten bloß keine Nummern davor.
Und noch keine Fotos auf der Speisekarte.
Nein, ja, damals nicht.
Der schöne
also,
Fortschritt.
Es ist schon so, dass ich nachts auch arbeite, mir macht das aber nichts.
Zumal du nachts Podcasts hören kannst, zum Beispiel Tisch für 3.
Ja, sehr oft schon gehört und sehr spannende Themen gehabt. Ich fand zum Beispiel euren Zukunftsforscher richtig geil.
Ja, das war spannend. Ja.
Das war eines der geilsten Themen überhaupt. Mhm. Muss ich mal ein großes Kompliment machen.
Jens, wenn man wirklich so nachmittags, nachts, abends alleine in der Küche steht und du bist ja, glaube ich, alleine, du hast kein Team um dich herum, ne? Also das stelle ich mir manchmal schwierig vor, auch wenn du sagst, du bist der Nachtmensch, aber wie schaffst du es, dann auch motiviert zu bleiben? Jetzt Weihnachtsstress, so viele Bestellungen in deinem Online-Shop. Wie schafft man es, fokussiert und motiviert zu bleiben?
Ich glaube, das ist eine ganz hohe Eigenmotivation in mir. Zum einen, das ist, ich möchte einfach, dass die Soßen immer geil sind. Sie sollen wie im Restaurant sein. Das ist ja das Versprechen an den Kunden oder an den Gast. Und dass er eben ein Erlebnis hat, wenn er schon dieses Geld ausgibt, er soll das Glas aufschrauben und zu Hause nur noch kurz erhitzen, umrühren und fertig. Das ist mein Ding. Und dann, es gibt also von meiner Seite aus nicht so eine Geschichte, dass ich denke, boah, ich meine, klar, bin ich auch mal fertig und muss dann gucken, dass ich mich irgendwie da aufbaue, aber ansonsten ist es so, dass ich habe eine hohe Eigenmotivation und ich möchte dann jetzt zum Beispiel, wie auch am vergangenen Montag, ich meine, nach der Produktion, als ich in der Küche fertig war, die Küche war sauber, danach bin ich ins Lager und habe knapp 100 Pakete gepackt, bis morgens um 9:30.
Machst du alles alleine, ne?
Am Stück.
Bringst du auch noch zur Post?
Nee, mittlerweile klappt es mit der Abholung besser. Also von dem her bin ich froh. Früher habe ich noch alles zu DHL gefahren, bis September. Und seit Anfang oder seit Mitte September ist einfach so viel Weihnachtsgeschäft und irgendwann musste man sagen, okay, hier müssen wir da irgendwie eine Verbesserung hinbekommen. Und ja, ich packe dann jedes Paket alleine und es ist mein Anspruch, dass die Pakete auch richtig gut gedämmt beim Kunden ankommen. Und mittlerweile, ich weiß sämtliche Details, um irgendwie da mitreden zu können. Und wenn ich teilweise Pakete sehe, die von anderen Händlern zu mir kommen, da denke ich, alter Schwede, vielleicht solltet ihr mal Pakete packen lernen. Also ich habe meine Erfahrung, meine Fähigkeiten eigentlich rund um das Kochen wahnsinnig ausgebaut und habe wahnsinnig viel lernen dürfen, Erfahrung sammeln dürfen und die ich ja auch teilweise in Beratung an andere weitergebe. Kommt ja auch noch dazu.
Jetzt haben wir noch ein Etikett gefunden nach dem Soßengott, dem Gemüsemagier, dem Nachtwächter, gibt es auch noch den Päckleprinz. Das finde ich, ja, find ich ja schon beeindruckend. Aber sag mal, du sagst gerade auch, du willst ja deine Gäste glücklich machen, du willst deine Kunden glücklich machen, auch weil die Soße ja auch was kostet. Mhm. Das muss man mal fragen, was kostet denn bei dir ein, weiß ich nicht, ein Päckchen Soße?
200 Milliliter, ne? Glas.
Ja.
Ein Sturzglas, das zuallererst. Es sind nicht die schönsten Gläser am Markt, sondern die praktischsten. Sturzglas heißt, du bekommst alles aus dem Glas raus. Mhm. Die designten Gläser haben alle eine Kante. Da bleibt immer die Hälfte hängen. Na, die Hälfte ist übertrieben, aber es bleibt immer etwas hängen.
Wobei man kann mit dem Finger durch.
Ich glaube nicht, dass das jeder machen möchte, aber grundsätzlich könnte man mit dem Finger, wenn der beweglich ist, da versuchen, das rauszubekommen. Und der Soßenpreise, je nachdem, ist es eine helle Soße, die ich innerhalb von einem Tag gekocht oder anderthalb Tagen gekocht habe, oder ist es eine dunkle Soße, die 4,5 Tage braucht? Ganz unterschiedlich. Also die Preise gehen los von, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 15,50 bis 42. Also es gibt auch eine Trüffeljus mit echten Périgord-Trüffel, mit Trüffeljus, mit allem drum und dran.
Kein Trüffelaroma, kein
Null. Gedöns. Hasse ich wie die Pest. Okay. Ich hatte letztens eine Bewertung tatsächlich. Ich glaube, es war eine Dame. Ich glaube, die kannte nur Trüffelsoßen mit Trüffelöl. Und das muss ich ihr dann auch erklären, dass ich nicht mit Trüffelöl arbeite. Das ist echter Trüffel. Und dann ist die wirklich teuerste Trüffelbutter, die es gibt, ist da reinverkocht in Unmengen. Und das ist nicht so eine, echter Trüffel ist nicht so, der riecht nicht so wie das Trüffelöl. So, und das muss man wissen. Und aber zurück zu dem Ding. Also preislich, das geht dann eben irgendwo zwischen 15 und 42 Euro. Und wenn ich ehrlich bin, müsste ich eigentlich viel teurer sein. Weil die Kosten, da will ich jetzt nicht rumheulen, aber die Kosten sind einfach so wahnsinnig gestiegen, dass das, was am Ende am Konto übrig bleibt, das wächst fast nicht mit. So, und da ist also ein Missverhältnis. Du hast zum Beispiel, nehmen wir mal ganz kurz das gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft, DHL, du hast eine neue Monatsgebühr, die dazu kam, die musst du einfach zahlen, ob du willst oder nicht, kommen einfach nochmal 35 Euro jeden Monat drauf, es kommt ein Peak-Zuschlag drauf, es interessiert aber null, ob die nun, ich denke ja bei einem Peak-Zuschlag, die sind dann vielleicht schneller oder schaffen es noch besser, aber ganz im Gegenteil, die Pakete kommen noch später an. Und also das alles vom Müll und so weiter und so fort, die ganzen Kosten, es ist wie gesagt gestiegen und man wird nicht mega reich oder du gehst auf eine andere Schiene, entscheidest dich anders, machst das mit einem großen Hersteller, wie ganz berühmte Kollegen von mir, in einem anderen Preissegment, dann kannst du auf die Menge vielleicht besser Geld verdienen.
Aber du kommst nicht mehr auf die Qualität.
Genau, ist.
Würdest du manchmal gerne wieder zurück nach Sylt oder nach Portugal? Also gerade wenn ich jetzt so rausgucke, Buxtehude, Winter ist mehr so wie sagt ihr hier im Norden, Schiedwetter, ne?
Schiedwetter.
Ja, Schiedwetter. Aber das hast du auf Sylt auch, Schiedwetter?
Ja, aber in Portugal ist ja da ein bisschen entspannter. Ich glaube, das Meer ist kalt, aber...
Du catchst mich jetzt richtig, ne? Bei Portugal werde ich schwach. Das ist einfach so. Ich war im Mai wieder mit Gästen in Portugal auf einer kulinarischen Reise und es ist... Ein Teil meines Herzens ist da unten. Da ist... ich meine, ich habe 8 Jahre meines Lebens da unten leben dürfen und kochen dürfen und es war the time of my life. Noch nicht mal eine Minute vom Strand entfernt.
Und die Portugiesen sind ja so arm, sie sind ja unglaublich verfressenes Volk. Ja, also mein bester Freund
sagt, nee, das würde ich nicht so
Frau
sagen.
Ist Portugiesin. Wenn du der was Gutes tun willst, bring keine Rosen mit, sondern Gemüse oder irgendwas, auf jeden Fall was zum Nagen.
Ja. Man muss, was man sagen muss, Ulf, ist auf jeden Fall, die haben natürlich mindestens genauso viele Herausforderungen wie wir in Deutschland, aber sie nehmen es anders. Ja. Und sie nehmen es einfacher. Und sie gönnen sich vor allen Dingen, was wir Deutschen fast alle nicht können. Die würden nie so ein Scheißgemüse kaufen, was es bei uns im Supermarkt gibt. Ganz ehrlich, die haben einen anderen Anspruch. Die haben auch einen anderen Anspruch an Fisch. Ich meine, es ist nun mal die Fischnation weltweit. Die essen noch mehr Fisch wie die Japaner. Und die legen so viel Wert auf ihr Essen. Es ist, das Auto ist egal. Die wollen ein gescheites Essen, gescheites Olivenöl. Die Basics sind einfach geil. Dann reicht ein gegrillter Fisch. Sie haben noch dazu wirklich fantastische Weine. Das Wetter spielt sowieso fast immer mit, bis auf vielleicht einen Monat im Jahr zusammengerechnet. Aber an der Algarve, ganz ehrlich, das ist so ein schöner Flecken Erde. Und ich kriege gerade Gänsehaut. Und es gibt so viele schöne Fleckchen. Ja, das ist schon. Also du hast mich hier voll erwischt. Portugal, ich glaube, ich würde, hätte ich...
Ab wann bist du wieder da?
Hätte ich irgendwie die Chance, wahrscheinlich würde ich wieder gehen. Wobei ich ein bisschen gucken muss, ich habe ja auch Kinder, dass die auch da gut hinkommen würden. Und von dem her wäre wahrscheinlich Mallorca eher so ein Ziel. Also ich könnte mir gut eine Finca auf Mallorca vorstellen, wo ich einen Kochblog, einen Kochchannel mache.
Die Soßenfinca auf Mallorca.
Wo es Workshops und Kochkurse gibt in der Finca.
Du, vielleicht holt der DHL von dort auch ab, das kann ja sein.
Nee, hätte ich keinen Bock mehr, dann das zu produzieren. Sondern dann gibt es einen Kochchannel und dann können sich die Leute die Lebensmittel organisieren und dann kochen wir gemeinsam über Video oder wie auch immer. So ein Rezeptblock, weine ich, Soßenblock.
Wir erfinden gerade ein neues Leben für Jens Rittmeier.
Nee, das habe ich schon, da läuft schon was im Hintergrund. Ah, okay. Vielleicht nicht unbedingt auf Mallorca, aber das lässt sich ja in mehrere Destinationen ausweiten.
Aber das hört sich ja so ein bisschen so an, als ob du das hier so alles nicht so dauerhaft planst, bis zur Rente, bis zum Renteneintrittsalter. Also da schwimmen noch ganz viele Dinge bei dir im Kopf.
Ich glaube, oder nein, nicht ich glaube, es ist bewiesen, dass ein Mensch sich alle 7 Jahre verändert. Bei mir sind 7 Jahre gerade rum im alten Land. Und ich liebe es.
Du warst auch 7 Jahre im Budersand, glaube ich, ne?
Ich war auch 7 Jahre im Budersand. Ich war auch 7 Jahre in Portugal. Und jetzt gehe ich gerade schwanger mit einer Idee. Wie gesagt, ich könnte mir auch gut etwas vorstellen, wo auch immer das ein Häuschen ist, muss bloß eine geile Küche haben, wo ich Workshops, Kochkurse geben kann, wo ich Online-Beratung und Workshops geben kann, wo ich Gäste empfangen kann. Das kann auch ein ganz einfaches Haus sein, wo du sogar vielleicht noch unter der Woche an 3 Tagen ganz einfach kochst. Wirklich ganz einfach, aber geil. Und dann einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate machst du ein Wochenende.
Das richtig knallen lässt.
So, wo du es richtig knallen lässt. Und wo du sagst, ich meine, ich habe mittlerweile, Gott sei Dank, so viele Kunden, die mir so die Treue halten und das ist mein kleines Glück, dass ich so treue Kunden habe, wenn ich sehe, die Warenkörbe im Shop. Ich weiß nicht, ob es so viele Genussshops in Deutschland gibt, die einen Warenkorbschnitt von fast 200 Euro haben.
Nee, das ist außergewöhnlich. Das ist super.
Und das ist, ich empfinde das ist für mich Glück.
Ja.
Berufliches Glück. Ich arbeite dran an dem Glück. Und tue wirklich viel dafür und mache viel dafür, dass meine Kunden glücklich sind. Und das ist irgendwie, mich erfüllt das und ich habe da Spaß dran.
Schön. Sind wir ja mal gespannt, wo es Jens irgendwann mal hin verschlägt.
Das erinnert mich so ein bisschen an eine alte Folge, die wir mal gemacht haben am Tisch für drei mit Oliver Masucci. Der hat eine Finca, das ist dieser Schauspieler. Er ist wieder da, war aber auch in Hollywood schon dabei. Und der Oliver hat eine Finca, auch auf Mallorca, aber da, wo nichts ist in Mallorca. Also da ist wirklich long story nothing, ja. Also das ist 5 Kilometer bis zum nächsten Nachbarn so ungefähr, ja. Und der hat ja so ein kleines Hotel, ich glaube 10 Zimmer, ein Pool, große Küche und so weiter. Und dann kannst du mit ihm da gemeinsam was machen. Und da gibt's immer noch eine ganze Reihe von Dingen, gerade zum Hinterland. Also ich drücke dir die Daumen, dass das klappt. Auf jeden Fall.
Wie gesagt, es muss nicht Mallorca sein. Es könnte auch an der Nord- oder Ostseeküste sein. Ich war letztens auf Fehmarn, hatte mir was angeschaut. Das hat dann zwar nicht gepasst. Und dann bin ich am Abend nach Heiligenhafen gefahren und dachte, was für ein geiler Ort.
Schön, auf jeden Fall.
So schön. Und weißt du, am Ende, es kommt quasi gar nicht drauf an, wo es ist. Nur die Küche ist wichtig. Und der Herd muss in der Mitte stehen. Und dann können wir da nochmal einen Tisch für 3 machen oder auch 12.
Aber das Schöne ist, du wirst deinen Soßen treu bleiben. Und jetzt mal meine persönliche Frage. Was ist deine persönliche All-Time-Favorite-Lieblingssoße?
Oh, da gibt's so viele, Andreas. Das werde ich immer gefragt.
Nur ein oder maximal 2.
Wenn du immer gefragt wirst, kannst du dir beantworten. Das ist ja einfach dann.
Nein, es gibt so viele Soßen, die wirklich cool sind. Aber sagen wir mal so, von den dunklen Soßen ist es eine Thymian-Jü, weil du damit, das sind Alleskönner. Die funktioniert sofort zu einfach allem. Sie schmeckt unfassbar gut. Und ansonsten, das ist auch im Kochbuch drin, eine Universalsoße, die zu allem passt. Also selbst der Fotograf, der Götz Frage vom Buch, dachte, was für eine Soße.
Dann erzähl mir jetzt mal bitte diese Soße, diese Universalsoße, wie funktioniert die? Steht ja
ganz
auch im Kochbuch.
Ganz viel Gemüse, ganz viel Gemüse wird angeschwitzt, auch Gewürze.
Ich habe jetzt aber, das ist ja kein Rezept, ganz viel Gemüse. Was für ein Gemüse? Sellerie wahrscheinlich.
Schalotten. Willst du jetzt das komplette Rezept lernen?
Na klar, wir denken,
Alter Schwede.
Wir sind ja nicht so Spaß hier, was glaubst denn du?
Gib mir mal das Buch.
Jetzt.
Wir also, merken, für seine Lieblingssoße muss Jens Rittmeier in sein eigenes Kochbuch gucken. Also wenn ihr da draußen beim Kochen in und wieder auch mal in so ein Rezept spickeln müsst, ja, schämt euch nicht. Beim Meister ist es ganz genauso.
Also der Ulf weiß ja noch nicht, wie lang das Rezept ist. Da sind ja nicht nur 3 Gemüse drin, sondern keine Ahnung wie viele. Also es ist Fenchel drin, Staudensellerie, Sellerie, Karotte, Tomate, Zwiebel und Kükerikü. Dann kommen Gewürze rein. Und das Schöne bei dieser Soße ist, es Weißwein sowieso und auch das nochmal nebenher gesagt, alle Soßen ohne Alkohol machen keinen Spaß. Das soll jetzt nicht heißen, ich möchte die Menschen zum Alkohol verführen, aber du brauchst den Alkohol für die Tiefe in den Soßen. So, und zurück zu dieser Universalsoße. Das Schöne an dieser Soße ist, dass du sie mit dem Gemüse und den Gewürzen, die werden dann irgendwann in einem Mixer fein püriert. Und mit diesem feinen Püree kannst du die Soße binden. Je mehr, umso dicker wird die Soße. Und allein schon dieses, das mache ich sonst bei fast keiner anderen Soße, dieses, ich nenne es jetzt mal Gemüsesoßenpüree, das ist so gut und du kannst die Soße, weshalb ich sie so schön finde, in alle Richtungen abwandeln. Willst du sie mediterraner? Okay. Nimm Basilikum, nimm Thymian, nimm Estragon, nimm Rosmarin, Kükerikü. Willst du ins Ostafrikanische gehen? Nelke, Zimt, Muskat etc. Willst du ins Asiatische? Zitronengras, Chili, Limettenblätter, Galanga. Sie ist so abwandelbar. Und das ist für mich so ein kleiner, heimlicher Star in diesem Buch.
Und ist die dann, die ist ohne Knochen dann auch?
Wenn du sagst, rein nur, gemüsig.
Rein gemüsig.
Ja, du kannst natürlich den Fond verändern. Der kann, es kann ein Gemüsefond zum Auffüllen benutzt werden. Ja. Du kannst aber auch einen Geflügelfond, dann hast du ein bisschen mehr Breite, dann ist es nicht ganz so eindimensional.
Mhm. Ihr beiden seid ja Profis und von daher vielleicht mal die Frage auch.
Also ich esse gerne, Jens macht das dann.
Ja, du bist aber, also ich sehe das ja, du bist ja professioneller Esser. Also ja, das genau. Ist ja wirklich, genau. Ich meine, wer da Sterne vergeben hat, der ist Profi. So. Gibt es eigentlich in diesem Soßenbereich noch Raum für auch Innovationen? Ich meine, wir haben diese 5 Grundsoßen, wir haben Bechamel, wir haben Velouté, Soße Espagnole, Soße Tomate, Soße Hollandaise. Wir haben die kalten Soßen, wir haben die Mayonnaise, wir haben die Pestos und solche Sachen, die lauwarmen. Aber irgendwie ist seit Marie-Antoine Carême nicht mehr viel dazugekommen. Trotz der vielen neuen Ideen aus Asien, aus dem Orient und der nordischen Küche. Oder bin ich einfach nur kulinarisch unterbelichtet und es gibt viel, viel mehr neue Sachen. Ich weiß es noch nicht. Wie ist die Situation?
Also ich finde, du hast das schon ganz gut gesehen, aber die Zubereitung verändert sich. Und da räumt mein Buch ein bisschen auf mit ganz vielen Geschichten. Das fängt an bei der Verwendung von Tomatenmark, weil das ein schreckliches Zeug ist, was kein Mensch braucht.
Also nicht mit Tomatenmark anrösten, um die Maillard-Reaktion rauszupusteln.
Hast du schon mal Tomatenmark an einen Knochenansatz gegeben?
Ja.
Wie verteilt sich denn das Tomatenmark?
Nicht so schön.
Gut, vielen Dank.
Fusselt da so dran rum und dann muss man da immer rühren. Manchmal brennt es auch am Topf an.
Das ist ziemliches
Geficke, würde der Kollege Melzer sagen. Das müssen wir jetzt piepsen, oder?
Genau so ist es. Also wenn man auf Tomatenmark abfährt, ja okay, dann bitte, aber tu es mit Wasser verdünnen, damit es besser verteilbar ist. Es macht aber geschmacklich viel mehr Sinn, auf Pelati, also Schältomaten, im Tetrapack, in der Dose, wie auch immer, zu setzen.
Das, was der Italiener auf die Pizza schmiert.
Oder eine Passata. Das ist ja schon geil, weil besser verteilbar und eine andere Säure.
Aber ich brauche ein bisschen mehr Zeit, weil das Wasser wieder rauskochen muss. Aber wenn du 4,5 Tage kochst, ist wurscht.
Ich koche ja nicht, sondern wenn es mit Knochen am Siedepunkt.
Entschuldigung.
Ja. So, und also, wir waren ja bei dem Ding mit den klassischen Soßen, ob sich da was verändert hat. Ich glaube, du kannst einfach die Zubereitung immer verändern oder die Wege der Zubereitung verändern, so würde ich es formulieren. Und du kannst da auch wirklich viele Sachen, die du noch verbessern kannst. Ich meine, das Buch nimmt Rücksicht auf Sachen wie, dass zum Beispiel, wenn du sonst in klassischen Rezepten, dann steht im Bräter die Knochen rösten. So, und damit räume ich zum Beispiel auf, das ist totaler Quatsch. Warum? Sachen, weil es viel mehr Sinn ergibt, die Knochen im Ofen zu rösten, auf einem Gitter, wo es abtropfen kann, weil in den Knochen so viele Mineralstoffe, Fette, Eiweiß drin ist, dass deine Soße, und das erkläre ich ganz oft in meinen Kochkursen und alle sind so erstaunt, dass du über die Mineralstoffe bedeutet Salz. So, und wenn du im Bräter bist, dann tropft nichts ab. Das heißt, es bleibt alles in dem Bräter. Es bleibt das Eiweiß drin und so weiter und so fort. Ja. Und du kannst also, oder deine Soße im Bräter wird zu früh im weiteren Zubereitungsverlauf zu salzig. So, und meine Soßen bekommen eine Tiefe, wo du trotzdem noch eine Süffigkeit erhältst und wo wir trotzdem mit dem natürlichen Salzen arbeiten. Und darum macht es ganz viel Sinn, zum Beispiel auch auf gefrorene Knochen zu setzen, zum Beispiel eben auch von euch, von Chef Scolina, und lieber mit gefrorenen Knochen zu arbeiten. Weil über das Frieren, das Frieren tut die Zellen ein bisschen öffnen, dann wird es geröstet. Das Gefrorene bedeutet, es ist ein gewisser Anteil von Wasser in den Knochen. Und über dieses Wasser werden Mineralstoffe, Eiweiß, Fette und so weiter besser rausgespült. Und wenn du dann eben eine Wanne hast, wo das aufgefangen wird, die Knochen relativ clean sind, dann macht es eben voll Sinn, nicht mehr diese Monsterarbeit im Bräter zu haben und da alles vom Rohzustand hin zu rösten, sondern den Ofen die Arbeit machen zu lassen und dann weiterhin nicht so einen hohen Salzanteil über die Mineralstoffe in deiner Soße zu haben. Ist ein bisschen sehr Deep Dive, aber ich hoffe, ich konnte es noch einigermaßen rüberbringen.
Also ich habe das Gefühl, es halbwegs verstanden zu haben. Von daher glaube ich, dass für die Köche das alles easy
peasy. Aber ich finde das so Wahnsinn, wie tief Jens in dieser Materie drin steht.
Ja, ist geil.
Klar, ist das irgendwie deine Lebenspassion und Aufgabe, aber da kannst ja eine Doktorarbeit drüber schreiben. Also das ist Wahnsinn. Respekt.
Also in 10 Jahren soll es, in 10 bis 15 Jahren soll es das Lebenswerk geben.
Deins.
Bei welcher Preisverleihung?
Das weiß ich noch nicht.
Buch.
Als Buch.
Ich dachte, wenn du den Deutschen Kochbuchpreis gewonnen hast, dann hast du ja quasi Blut geleckt. Der wird jetzt,
hey, aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist ein großes Glück. Ne? Also
geil.
Erstens, ich hätte nie gedacht, dass wir angenommen werden, noch für so kurzen Zeitraum.
Seit Oktober ist es, glaube ich, raus, ne?
Ende September, ja.
Ende September, ja.
Und dass du dann noch im selben Jahr da überhaupt mitmachen darfst. Also was heißt mitmachen? Die suchen das ja selber aus. Man kann ja nicht sein Buch hinschicken und sagen, bewert mal bitte. Und dann auch noch in der Kategorie. Und ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass die Jury unseres auf die Eins setzt, weil ich das von Vivi D'Angelo und Josh Flatow auch ganz gut finde, das Buch, auch wenn es eine ganz andere Stilistik ist. Und also von dem her, es hat mich mega gefreut, muss ich sagen. Ne?
Und ja, aber es ist ja auch, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, und ich will dich ja nicht Honig ums Maul schmieren, sowas, aber das Buch ist super geil. Weil du einfach am Anfang erstmal unglaublich viele Basics lernst. Ja? Also ich habe es vorhin nochmal reingeschaut und so, und ich finde es wirklich gut, dass du nicht einfach sagst, ich habe jetzt hier irgendwie 50 Rezepte, dann noch 20 Bilder aus meinem Leben, viel Spaß, ich bin der Geilste, tschüss, und Teil 2 kommt nächstes Jahr. So, sondern du nimmst den Leser wirklich mit, du erklärst ihm, dass dieses Step-by-Step ist gut. Es ist ganz, ganz viel Fachwissen mit dabei. Ja, und dieses Fachwissen kannst du als Hobbykoch gut verwenden und als Profikoch genauso. Und sagen wir mal ehrlich, mit der Soße steht und fällt doch wirklich eigentlich jedes Gericht.
So ist es. Danke für diesen Satz.
Aber mit diesem Kochbuch möchte ich jetzt auch nochmal, du hast mir locker vor einem Jahr erzählt, dass du das planst, dass du am Schreiben bist und so weiter. Ich bin davon ausgegangen, dass das wirklich so ein etepeteter High-End Soßenkochbuch wird, ne? Also für keinen Normalo dieser Welt irgendwie umsetzbar in seiner heimischen Küche. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Ich habe es mir auch sofort besorgt, das Kochbuch, und habe schon 2-3 Soßen daraus gemacht, und ich bin jetzt kein gelernter Koch, aber das ist echt einfach umsetzbar und gut beschrieben, ne? Und das kann nicht jedes Kochbuch.
Ja, das war aber auch, um ehrlich zu sein, also das hat viel, wie sagt man, Blut und Schweiß,
heißt das ja, so? Stunden halt, also viel Zeit gefressen wahrscheinlich. Aber
du meinst, aber es gab auch Wochen.
Schweiß und Tränen meinst du, ne?
Genau, vor allen Dingen Tränen. Also es gab einige Wochenenden, wo ich gesagt habe, what the fuck, was ist das für eine Arbeit? Weil, als Begründung, warum? Weil diese Übersetzung von der Profiküche an den Haushaltsherd, das hat mich mental so kaputt gemacht, und ich musste dann für mich selber alles nochmal an meinem popligen Haushaltsherd zu Hause ausprobieren.
Hast du das wirklich gemacht dann?
Von fast allen Soßen, ja.
Okay.
Weil ich mir sicher gehen wollte, dass die Menschen, die Leser, Leserinnen, dass sie am Ende ein Buch haben, wo sie wirklich was mit anfangen können. Und darum steht da auch etwas zum Herd. Du musst wissen, was du für einen Herd hast. Ist der mit 2 Phasen angeschlossen oder mit 3? Das ist so wichtig, weil wenn du wie ich zu Hause nur einen Herd mit 2 Phasen hast, wo dann alles reihum kocht, wenn mal alle Felder an sind, dann wird deine Soße anders aussehen wie bei dem Herd mit 3 Phasen, wo jede Platte ganz wunderbar funktioniert.
Aber jetzt mal ehrlich, merke ich das, ob ich 2 Phasen oder 3, also ich als Hobbykoch?
Merkst du, eben mit dem Beschriebenen, was ich gerade gesagt habe, wenn du dann mehrere Platten anhast, und es wäre ja in der Soßenzubereitung sehr wahrscheinlich so, dass du auch noch die anderen Platten in Benutzung hast, dann kocht das reihum. Das ist bei meinem Induktionsherd zu Hause richtig schön. Im Uhrzeigersinn kochen die Platten.
Ja, und das ist wirklich so, das siehst du. Aber gibt's einen kleinen Tipp dazu, und zwar einfach für einen Fuffi, ja, so eine kleine Induktionsplatte kaufen, nebendran stellen, das Ding in die Haushaltssteckdose schmeißen, ja, und dann hast du deinen normalen Herd auch frei, ja, und die kannst du oftmals sehr, sehr schön dosieren, finde ich, ja. Also das ist nämlich wirklich so, mein blöder Herd, der kann Vollgas oder eingeschlafene Füße, ja. Und dazwischen ist nix, ja, Katastrophe.
Nein, und vor allem, ich meine, wir hatten, um vielleicht euch noch einen kleinen Einblick zu geben, das haben wir aber verworfen, ich war am Anfang sogar so weit, dass ich gesagt habe, wir müssen zu jedem Soßenrezept eine Topfempfehlung aussprechen. Wie breit der Topf sein muss und welches. Und dann haben wir gesagt, Leute, es wird zu kompliziert.
Ich sage ja Doktorarbeit.
Ja, ist wirklich so. Pass auf, wir müssen mal einmal von der Topfbreiten Variablen zurückkommen in das Hier und Jetzt. Wir haben vorhin viel davon gehört, dass du nicht nur der Soßengott und der Gemüsemagier bist und viele andere Titel trägst, sondern dass einfach auch dieses Thema vegane Küche was ist. Jetzt hast du gesagt, okay, Thymian-Jus ist eine mega geile Soße, die zu ganz vielen Dingen passt. Ich habe gelernt, ich kann es mit Gemüsefond aufgießen oder mit Geflügelfond, vielleicht auch mit einem Lamm oder keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt Veganer bin, werde ich ja auch im Zweifel über das Thema Knochenrösten mich nicht so richtig freuen, sondern andere Dinge machen. Wie macht man, wenn es nicht diese Thymian-Jus ist, die perfekte Soße für vegane Genüsse? Geht man dann hin und arbeitet mit Pilzen oder wie funktioniert vegane Jus?
Vegane Jus, jetzt. Ich dachte schon, Mensch, nimm die Universalsoße und fertig.
Ja, so einfach meinst du nicht, gewesen. Mein Lieber. Das ist einfach, spur doch mal 8 Minuten zurück und hör dir selber zu, lieber Ulf. Ja. Nee.
Also es ist tatsächlich so, dass du mit den ganzen Komponenten arbeiten musst, die irgendwie Geschmack bringen. Das sind dann Pilze, das ist Sellerie, das ist Tomate. Überall, wo du irgendwie Umami reinbekommst. Auf natürliche Art und Weise. Ich könnte jetzt sagen, nimm jede Menge Sojasauce, wie es ganz viele da draußen tun, aber ich mag es einfach nicht. Nur zu sagen, okay, nimm Sojasauce und fertig.
Dann lieber Shiitake und Sellerie, sagst du.
Genau, Tomate, ganz wichtig, Sellerie, sehr wichtig. Arbeite ein bisschen mit Gewürzen und hab ganz einfach einen richtig guten Gemüsefond da. Und vielleicht grundsätzlich eine ganz große Werbung von meiner Seite. Sobald du Fonds da hast, du musst für jedes einen Fond da haben. Wenn du keine Fonds da hast, vergiss es, dann werden die Soßen nichts. Du kannst nicht eine Soße mit Wasser auffüllen. Es wird nicht gut werden, das Ergebnis.
Wie bewahrst denn du deine Fonds auf? Auch jetzt zu Hause? Kannst hast du dann auch ganz normale so Schraubgläser, Weggläser oder
genau.
sowas?
Ja, so okay. mache ich das, aber es könnte auch weggefroren sein. Okay. Du könntest ja in Vakuumierbeuteln die Fonds wegfrieren.
Ja, mein Vakuumierer sagt immer, er nimmt den Fond dann direkt, also der saugt und hört nicht auf. Das ist ja das Biest, ja. Also ich habe nicht so einen super tollen Gastro-Sauger.
Ja, oder nimm doch wie nennen sich denn die Boxen?
Boxen halt, so Plastikboxen meinst du so?
Genau.
Früher hieß es mal Tupperware.
Zum Beispiel.
Ja, aber Tupperware gibt's doch gar nicht mehr, oder? Nee,
gibt's nicht
mehr. Gibt's wieder. Die waren insolvent, aber die sind wieder da.
Ja, irgendwer.
Oder eine Lock-in-Lock-Box oder wie die Dinger heißen.
Ist ja auch egal. Nehmt halt, Freunde dann daheim, auch nehmt da, die Box, zack. Die ihr wollt.
Genau.
Box, Soße rein, fertig. Oder und Marmeladenglas, geht auch, ne?
Aber das würde ich vielleicht nicht einfrieren.
Nein, das kann ich ja einkochen. Wie
Selbstverständlich.
Wie Oma.
Klar, genau.
Das habe ich nämlich geerbt, das Ding.
Das ist ja
quasi. Kann ich dir mal leihen, wenn du möchtest.
Oh, schön. Darf ich dein Marmeladenglas haben?
Ja, ich zeig dir mal meine Marmeladenglas. Sorry, Andreas.
So, können wir jetzt mal von den Soßen irgendwie ein bisschen nochmal ernsthafter werden? Du bist ja auch als, ich sag mal, Privatkoch buchbar. Es ist so, als wenn ich mir Jennifer Lopez zum Geburtstag einfliegen lassen würde. Kann man dich buchen? Wird das dann auch so bezahlt, wie Jennifer sich bezahlen lassen würde?
Das wäre schön. Also, weil ich glaube, J-Lo nimmt siebenstellig. Das bekomme ich bestimmt nicht. Aber es ist schon so, als erstes, ja, ich mache das sehr gerne. Und ich glaube, dass die Menschen, die Gäste da draußen, immer mehr, weil sie alle ganz tolle Küchen haben, immer mehr darauf setzen, in ihr eigenen Ambiente, weil sie schöne Häuser, Wohnungen, wie auch immer haben, eine tolle Küche, die auch mal benutzt werden muss. Spoiler. Und dass die Nachfragen immer mehr werden. Und ja, da ist natürlich Geld zu verdienen, aber es ist nicht so einfach. Und ich würde da schon ganz gerne anmerken wollen, dass man genau schauen sollte, wenn man das vielleicht machen möchte. Du hast Fahrtkosten, du hast vielleicht Übernachtungskosten, du hast mindestens einen Tag der Vorbereitung. Du hast vielleicht auch eine Nachbearbeitung und all das muss natürlich kalkuliert werden. Bringst du Equipment mit? Auch das hat mal Geld gekostet. Das muss ich auch irgendwann mal amortisieren. Bringst du Geschirr mit, Besteck, Gläser, whatever it is? Und vor allen Dingen muss man, wenn man das macht, man muss wirklich flexibel sein. Wenn du ein Koch oder eine Köchin bist, die nur mit ich weiß doch nicht, unter Profikochbedingungen in der Küche arbeiten kann, dann wird's wahrscheinlich schwierig. Also wie oft muss ich ohne Pass, ohne Wärmepass arbeiten bei Gästen und trotzdem muss das Essen warm raus.
Aber das weißt du im Vorfeld? Sprichst du das so im Detail ab?
Ich lasse mir Fotos schicken von der Küche oder von den Geräten. Ich lasse mir ein Video schicken von der Küche. Wie viel Platz habe ich? Wie viel Anrichteplatz habe ich? Ich lasse mir zusichern, dass die Küche komplett freigeräumt ist. Und unter Umständen müssen sie mir einen Tisch hinstellen zum Anrichten. Und ich muss wissen, kann ich die Teller, also für mich selber, das ist ja mein eigener Anspruch, dass das richtig gut wird, das Essen da. Ich muss also sicherstellen können, dass ich die Teller in irgendeinem Ofen warm machen kann. Oder im Zweifel brauche ich die Info, die Spülmaschine, es gibt ein schnelles Programm auf, weiß ich doch nicht, 10 Minuten, dass ich dann die Teller in der Spülmaschine warm machen muss. Aber irgendwas muss ich ja machen, um die Gäste glücklich zu machen. Das
ist auch so ein Gastro-Koch-Hack, ne? Teller in der Spülmaschine warm.
Klar. Ich meine, ich nehme
dann... Das habe sogar ich gerade gelernt bei euch. Das ist ja geil. Coole Idee.
Ich muss nehme dann auch die Eismaschine mit, dann wird das Eis frisch à la minute beim Gast gefroren und gedreht. Also. Und das ist für die Gäste, ich meine, das Höchste, was wir hatten, waren, glaube ich, 30 Leute. Koch mal für 30 Leute auf dem Haushaltsherd. Das ist eine Challenge. Aber es geht. Und es macht Spaß.
Du hast das jetzt schon häufiger gemacht wahrscheinlich. Gibt es irgendeine Story, die du unbedingt mal den Hörern teilen möchtest, was du da mal erlebt hast? Irgendwas Witziges, was vielleicht auch nicht so Witziges?
Ich habe mich ja tatsächlich, also einmal, Schande auf mein Haupt, ich habe mich vor Ort beim Portionieren des Fisches erzählt. Und während ich am Anrichten bin, denke ich, hier fehlt da ein Stück Fisch.
Schlecht.
Es war richtig schlecht.
Und wenn der Gastgeber zuletzt kriegt.
Ja, das war der vegane.
Nein. Es war noch, glücklicherweise war noch kein Teller draußen.
Ah, okay.
Und dann hast du von jedem so ein Fischstäbchen runtergehobelt, um dann einen Teller unter der Soße.
Ich musste dann natürlich agieren und habe das dann komplett neu angerichtet, habe die Fische, man kann sagen, in Lamellen zerteilt. Und hey, das hat dem Gericht keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil, die Gäste haben es geliebt. Aber du musst dann echt, ich meine, das war in dem Fall, es war ein Fehler von mir, ganz eindeutig, das ist mir anzukreiden. Und aber am Ende habe ich das Beste draus gemacht, weil du hast dann nicht noch eine Küche irgendwo und ein Kühlhaus, ach, ich hol mal noch schnell ein Stück Fisch, sondern du nimmst ja das mit, was du hast. Oder was ein anderes Ding ist, das vielleicht kurzfristig bei einer der letzten Veranstaltungen, wir haben das Dessert schon alles angerichtet und dann sagt jemand, ach, ich habe eine Nussallergie.
Ja, Klassiker.
Nee, das war wirklich schlimm. Also für mich schlimm.
Ja, ich meine, der Klassiker, sofort, dass das so spät dann kommt. Genau. Ne?
Sofort gehen die Alarmglocken an, hat der Gast schon einen Teller bekommen, weil es waren schon einige Teller serviert. Sofort zu dem Gast hingesprintet, Teller zurück und ich konnte ihm glücklicherweise noch einen anderen Teller irgendwie zaubern. Nicht mehr mit dem, was es gab, aber ich habe noch irgendwas gezaubert, auch aus dem Kühlschrank der Eigentümer. Aber ich musste ja irgendwas machen.
Ja, einmal Reste Deluxe, aber das kommt ja auch mal
quasi nicht schlecht,
ne? Ja.
Und ansonsten, das macht aber wirklich Spaß und direkt bei den Gästen zu sein, auf Augenhöhe mit dem Gast zu sein. Das liebe ich und also wie gesagt, ich bin ein ganz kommunikativer Mensch und ich liebe es, die Leute dann auch mitzunehmen. Das für mich ist das eine große Freude. Das und fast Entspannung.
Fast entspannt?
Es ist Stress, aber ein anderer Stress wie das Restaurantbusiness. Ein ganz anderer Stress.
Aber machst du das dann auch alleine oder buchst du dir dann noch jemanden dazu? Oder?
Wenn es sein muss, dann klar, dann muss ich mir vielleicht noch eine Aushilfe dazu buchen, zum Beispiel für einen Service. Oder auch in der Küche, wobei das sehr selten ist. Und ich versuche auch gar nicht, die ganz großen Sachen anzunehmen. Also meist, ich habe es gerne, wenn es so irgendwie bei 12, 14, 16 und dann ist gut. Weil das kann ich handeln, das können wir gemeinsam handeln. Und oft sind es ja dann auch die Menschen vor Ort, die sagen, hör mal, ich will aber mithelfen. Ja, okay, dann machen wir das zusammen. Die haben die Freude ihres Lebens.
Ja, klar.
Es gibt ja fast nichts Schöneres für die. Jetzt ist da der Koch. Dieser Soßenheini kommt zu mir und kocht da was und für seine Gäste ist es das Erlebnis und so machst du den Gast glücklich. Und also mir macht das einen Riesenspaß. Ich könnte jede Woche so eine Veranstaltung haben.
Ulf Nult nächstes Jahr auch.
Ja, Ulf.
Hat er ja. Aber ich glaube, ich auch. Also.
Wir beide, ja. Aber tatsächlicherweise, wir haben da so ein paar Verbindungen. Also mein Plan ist tatsächlich mit meinen besten Freunden so ein Wochenende weg zu sein. Und auf der ganz oben auf der Liste der Städte, die wir ins Auge gefasst haben, ist Lissabon.
Schön.
Also dann erstmal ankommen und so und dann ein bisschen was essen gehen, Timeout Market und dann auf dem Markt einkaufen, dann gemeinsam kochen. Nee, das ganze Wochenende, das ist so das Ziel dafür. Aber wenn du magst, kannst du gerne dazukommen. Also wie das klingt, kann man dich in der Küche gut gebrauchen. Also ich glaube, du qualifizierst dich. Das passt schon.
Buchungsanfrage kannst du gerne stellen. Ja. Sehr
gerne. Nein, aber es ist witzig. Ich habe übrigens noch eine Geschichte, muss ich unbedingt erzählen. Private Catering, Freund von mir, hat das auch mal gemacht, aber er war der Gastgeber sozusagen, hat dann jemanden gebucht, Italiener, toller Typ, Matteo. Und dem Matteo ist seine Napoli-Soße so richtig um die Ohren geflogen. Ja, Thermomix, Vollgas angeschmissen, kein Deckel drauf, baut's. Ja, und dann war das ganze Ding war komplett rot. Boden, Echtholzparkett, so eine Akustikdecke, Löcher, die Bulltop-Küche, es war komplett rot. Das sah aus wie im Schlachthaus. Also kannst du dir nicht vorstellen. Also da gibt's wirklich immer noch ganz geile Bilder. Und man konnte nichts gescheit sauber machen. Ja, also das Ding war wirklich einmal Fall für das Maler- und Lackiererhandwerk.
Das ist
ja auch so ein Ding. Und bist du denn eigentlich, wenn was passiert, bist du eigentlich abgesichert dann vor Ort?
Ich habe eine spezielle Versicherung für sowas.
Also du hast quasi eine Soßenexplosionsversicherung abgeschlossen, das hast du?
Nein, so eine Versicherung habe ich nicht, aber ich komme aus einer Versicherungsfamilie, kann man fast sagen. Und ich habe für solche Sachen, da gibt es eine extra Versicherung. Und wer das nicht macht zum Beispiel, wer da vielleicht von Kollegen, Kolleginnen dran denkt und meint, ach Mensch, das könnte ich ja auch machen. Hey, ohne so eine spezielle Haftpflicht, da muss man sich wirklich mit beschäftigen. Und die kostet dann auch ein bisschen mehr wie eine normale Haftpflicht. Also das sollte man wirklich, das ist ein Muss. Du kannst kaputt dran gehen, finanziell.
Ja, ja, klar, also.
Und lass das mal jetzt mit dieser Küche, was du beschrieben hast. Oder es ist irgendwie eine Echtholzküche mit, ich weiß doch nicht, oder ein teurer Marmorplatte.
2 Meter weiter hingen Picasso.
Ja, schön. Ja, also herzlichen Glückwunsch.
Weißt genau. Du, was da Sache ist, ne? Klar.
Dann musst du sehr viele Veranstaltungen machen, um das Geld wieder reinzuholen.
Du hast aber auch schon eine gute Haftpflicht.
Ja.
Aber nochmal aufs Private Catering zurückzukommen. Glaubst du, das ist ein Wachstumsmarkt? Kannst du dich vor Anfragen nicht retten oder ist das eher so eine Nische?
Das ist eine schöne Frage, Andreas. Bei mir ist es so, dass durch das Buch ich sehr viele Anfragen habe. Weil ich auch bei Kollegen bin und ich würde das jetzt fast mal so ein bisschen mit dazu zählen. Rein wirklich bei Privatkunden, es gibt immer wieder Anfragen, aber es gibt auch Anfragen, wo vielleicht die Gäste dann eben nicht bereit sind, ein entsprechendes Geld zu zahlen. Und ich muss ein gewisses Geld nehmen. Auch ich habe eine Einkommenssteuer zu zahlen und so weiter und so fort. Also wer sich da verhökert und ich sag mal, für eine Anfrage an einem Tag, und ich hoffe, das hört sich jetzt nicht arrogant an für den einen oder anderen Kollegen, nur 800 Euro nimmt, der ist selber schuld. Kommst du nicht mit klar. Wer richtig rechnet, du kommst damit nicht klar. So, und es ist bei mir eben aufgebaut, es gibt Fahrtkosten und es gibt Übernachtungskosten und es gibt eine Gage inklusive Vorbereitung und Nachbereitung, es gibt die Warenkosten. Und dann kann man ja immer noch mit seinen Gästen über einen Kompromissbetrag reden. Aber grundsätzlich gibt es eine gewisse Kalkulation und das Finanzamt will von uns allen Geld. Also ob wir nun wollen oder nicht, die wollen die Kohle sehen und fertig. Und das muss man alles mit einpreisen, ne? Und man darf mal die Arbeitszeit, ich habe das letztens einem Gast auch erklärt, hey lieber Gast, ich bin für dich 2,5 Tage, rechne mal den Endbetrag durch die Stunden. Ich bin unter dem Kfz-Meister.
Eine der letzten Fragen, die ich habe, ist, wo siehst du dich in 10 Jahren? Du hast es eigentlich schon eben so ein bisschen mehr oder weniger vor 20 Minuten beantwortet. Irgendwo Atlantikküste, Mittelmeerküste, glaube ich, gefühlt in 10 Jahren. Deine Kinder sind dann eh aus dem Haus. Sag mal. Oder doch in Buxtehude.
Ja, wahrscheinlich auf der Bestsellerliste. Spiegel, Bestseller, Sachbuch, Platz 1-3, Jens Rittmeier.
Ich hätte übrigens Bock, ein richtiges Buch über die ganzen Erlebnisse zu machen der Karriere.
So ein Enthüllungsbuch?
Alter Schwede. Ich würde das nicht so formulieren, aber einfach, was ich mitgemacht habe und auch tatsächlich über seine eigenen Fehler auch schreiben. Auch das gehört ja dazu. Ich meine, wir kommen nochmal, wir kommen ja aus einer Zeit, oder ich komme aus einer Zeit in der 90ern, die Lehre. Und also so ein Buch zu machen über das Ganze und was in der Gastro so abging, auch nicht schlecht. Aber Andreas, zu deiner Frage, wo in 10 Jahren? Idealerweise, egal welches Gewässer, aber ich wäre sehr gerne extrem nah am Wasser, weil mir das Wasser einfach Kraft gibt. Und das kann die Nordsee sein, das kann, keine Ahnung, das kann auf Zypern sein, das kann in Mallorca, das kann in Portugal sein, egal. Hauptsache in der Nähe vom Wasser und idealerweise mit so einer, nenn es Landhaus, nenn es Finca, nenn es wie auch immer, und da ist eine geile Küche drin und von da aus machst du einfach dein Ding, was du auch zeitgleich als deine ganz eigene Küche benutzen kannst. Und dann machst du die Events und das Angebot so, wie es dir passt. Und ich möchte vor allen Dingen, auch das ist noch ein kleines Ziel, ich möchte vor allen Dingen ganz vielen Kollegen auch gerne etwas mitgeben wollen. Weil ich immer mehr merke, die Gastro, die Restauration hat immer mehr zu kämpfen. Bei den Hotels ist vielleicht ein klein wenig einfacher wegen der Übernachtung, wo Kohle reinkommt. Aber die reinen Restaurants, ich glaube, wir stehen vor einem massiven Umbruch. Und zwar deshalb, weil ganz viele dazu lernen müssen, wie sie ein Upsell noch an der Eingangs- oder Ausgangstür, je nachdem, durchführen. Und ich glaube, das geht mit so vielen kleinen Stellschrauben, wie du etwas machen kannst. Und ich habe die Erfahrung von einem Online-Shop auf 2 verschiedenen Systemen. Ich habe die Erfahrung mit Händlern. Ich habe die Erfahrung des Kochs. Also ich würde tatsächlich gerne etwas weitergeben wollen, wie sie es schaffen können, einen Zusatzumsatz zu machen, ohne dass sie mehr Personal brauchen. Und da ist, sonst sind wir in 10 Jahren, haben wir nicht mehr die Gastro, die es jetzt ist. Das ist also wirklich, ich sehe da, und gerade in der Ein-Sterne-Gastronomie, wo ich ja selber jahrelang tätig war, glaube ich, es wird sehr, sehr schwer werden. Wenn du nicht einen richtigen USP hast, ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Und nicht nur, wir machen jetzt Wagyu und wir machen die Jakobsmuschel, kriegst du an jeder Ecke. Du brauchst ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Deine Story muss richtig geil sein. Und ich würde gerne sowas weitergeben wollen. Aber es muss nicht unbedingt Sterne-Gastro sein. Ne? Es kann auch ein Berggasthof sein. Wie kann der es schaffen, noch mehr Umsatz zu machen? Weil du musst heutzutage irgendwie es schaffen, noch mehr Umsatz zu machen. Du musst wahnsinnig effizient werden. Und ich auch zum Beispiel über Firmen, wie ihr es seid, wir hatten es auf einem Food Innovation Camp im Juni diesen Jahres. Ich glaube, die Gastro muss es auch zulassen, vielleicht hier und da sich Unterstützung über den Handel zu holen, weil es vielleicht für die ein oder andere Zubereitung komplett Sinn ergibt, auf vorgeschnittene Gemüse zu greifen. Why not? Ja. Natürlich nicht für das Gemüse auf dem Teller, aber vielleicht für Suppen, für weiß der Geier was. Warum nicht?
Ich glaube, du bist mittlerweile auch offen für konveniente Produkte.
Für diese Sachen, klar. Also natürlich nicht. Ich möchte keine Roulade kaufen und die, um Gottes Willen, damit will ich gar nichts zu tun haben. Das ist aber zum Beispiel für ein Krankenhaus oder für einen normalen Gasthof, vielleicht ist das wunderbar, der das vielleicht noch veredelt, seinen eigenen Touch dazu gibt, da ist das super.
Ja. Jetzt zumal es ja gerade bei der Roulade extrem gut funktioniert. Also
genau.
Als jedes Schmorgericht ist super. Ich finde es immer dann schwierig, wenn es halt so in Gerichte geht, die einfach die Konsistenz dann komplett verloren geht und sowas. Und gerade bei der Roulade ist doch top. Also das kannst du ja mega geil
klar
regenerieren.
Ja, ich wollte bloß sagen, ich selber würde das jetzt nicht machen. Ich mit meinem Background,
schon
ne?
Klar,
aber
schon klar.
Es gibt, glaube ich, für jede Gastronomie und für jede Gastronomieform gibt es Möglichkeiten und es wird immer weiter Chancen geben. Und die Frage ist, wie lassen wir das in der Gastro- und Hotellerie zu? Wenn ich Kollegen sehe, die heutzutage noch Lieferscheine einscannen, ja, dann fasse ich mir an den Kopf. Also es muss wirklich ganz viel, wir müssen uns mit ganz viel Technik beschäftigen, wie das alles viel einfacher geht, ne? Und ich, auf sowas hätte ich auch Bock. Einfach so Leuten was mitzugeben und wie sie noch effizienter sind. Hey, ich mache alles alleine, ne? Ich bin monstereffizient. Also ich bezeichne mich sogar selber als Effizienzmonster.
Und noch ein Begriff.
Ja, sehr schön. Unser Soßengott, unser Effizienzmonster, unser Gemüsemagier, unser Nachtwächter und was war vorhin noch, der Soßenheini Jens Rittmeier hat uns, glaube ich, ganz, ganz viel Bock gemacht in dieser wunderbaren Episode. Aber bevor wir dich jetzt entlassen und du wieder zum Sellerie schnitzen darfst, ja, musst du natürlich unsere ganz traditionelle Schlussfrage auch noch beantworten. Und du kennst sie natürlich als Stammhörer. Was würdest du machen, wenn du für 24 Stunden jemand ganz anderes auf dieser Welt oder in einem Paralleluniversum wärst, wo auch immer? Was würdest du an diesem Tag machen? Was würdest du erleben wollen? Und du weißt, wir hatten schon alles Verrückte, ja? Wir hatten schon mehrere Bundeskanzler, wir hatten Bundestrainer, wir hatten Rockmusiker, wir hatten Menschen, die waren so verrückt, die wollten ihre eigene Ehefrau sein, das wäre mir egal. Und was auch immer, du darfst dir aussuchen, was immer du möchtest. Was wäre Jens Rittmeier, wenn es keine Grenzen gäbe bei Zeit, Ort, Raum? Und ich mache diese Frage immer so ein bisschen länger als normal, damit du Gelegenheit hast, dir was Schönes auszudenken. Von daher, Jens, was wären deine 24 Stunden?
Boah, ich dürfte mich richtig austoben.
Ja, natürlich, klar. Easy, du kannst auch sogar eine Person aus der Vergangenheit sein. Also
ich würde als allererstes, ich würde mehrere Sachen machen wollen. Das allererste ist, dass es Pflicht wird, in der Schulung das Fach Ernährung einzuführen. Dass es Pflicht wird, wie im Bundesland Bremen zum Beispiel, auf Bioernährung umzustellen. Das wären die ersten Sachen.
Wer müsstest du dafür sein?
8 Stunden Bundeskanzler, würde ich sagen. Wir haben ein Effizienzmonster, also der könnte die 24 Stunden in 3 Teile aufteilen.
Na gut, das müsste ja im Bundestag schnell verabschiedet werden, vielleicht auch im Bundesrat wahrscheinlich, weil es Ländersache ist.
Wahrscheinlich.
Also irgendwie, weiß ich nicht, wer man da sein muss. Aber das wäre eine Sache, weil wenn die Kleinen so groß werden, dann könnte auch die Ernährung etwas anderes werden in der Zukunft, etwas Vernünftigeres. Ich würde sofort die Zuckersteuer einführen. Die größte legale Droge. Zucker besteuern richtig hoch. Und ich würde also ganz viel mit Ernährung machen. Und ansonsten würde ich leider auch die ganz, ganz großen Konzerne und vermögenden Menschen dieser Welt alle sehr, sehr steuern wollen, um irgendwie eine soziale Gerechtigkeit hinzubekommen. Weil die haben mehr als genug und denen tut's noch nicht mal weh. Punkt.
Eine sehr politische Aussage an der Stelle. Vielen, vielen Dank dafür.
Also geht's auf jeden Fall in die Politik für dich. Ja. Nach 10 Jahren irgendwann.
So, das. Aber nur mit einem vernünftigen Kanzler. Ja. Oder einer Kanzlerin. Darf ja auch gerne eine Kanzlerin sein bei uns. Aber nicht mit so einem peinlichen Menschen, den wir gerade haben. Nicht mein Kanzler.
Ich sage persönlich ganz, ganz vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften bei dir in Buxtehude, in der Nähe des alten Landes, im größten Obstanbaugebiet Europas, wie du es eben gesagt hast. Es ist es ja auch. Hat mich so ein bisschen in die Back to the Roots geführt und zu alten Zeiten mit dir auch. Und möchte mich einfach beim Soßengott Jens Rittmeier bedanken, dass du die 1,5 Stunden Zeit genommen hast für uns. Ich gucke gerade auf die Uhr, ja, knapp 1,5 Stunden. Ulf, vielen Dank auch an dich. Und wir hoffen, allen hat es Spaß gemacht zuzuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Und wenn ihr diese Folge genossen habt, lasst uns doch gerne ein Like da, teilt uns, bewertet uns auf den üblichen Plattformen. Wir freuen uns drauf. Auf viele, viele weitere Gespräche hier am Tisch für 3. Dankeschön.